Meine Damen und Herren, das ist die erste Vorlesung im neuen Jahr, für das ich uns alles Gute wünsche. Vor Weihnachten habe ich mit dem dritten Teil Leib, Seele, Geist und dem ersten Abschnitt Körper, Leib begonnen. Die Einstiegsfrage, Sie erinnern sich, lautete: Wie unterscheiden wir organische Dinge von anorganischen? Der Mensch ist ein Lebewesen, das heißt, wir brauchen eine Theorie des Lebendigen in der Anthropologie. Ich bin mit Ihnen etwas Biologie durchgegangen unter der Frage, wie bringen wir überhaupt in Erfahrung, ob etwas lebendig ist oder nicht. Das war sehr kursorisch, längs der Flughöhen, Formen, Zellen, Moleküle, und meine Zweifel am biochemischen Lebensbegriff kennen Sie. Dann bin ich zur Theorie des Organischen übergegangen, die Helmut Plessner entwickelt hat, bei dem ich nun auch weitermachen werde. Die Kernthese lautete: Organische Dinge sind Eigner ihrer Grenze. Das heißt, der Rand gehört zum Lebewesen. Er wird nicht nur von außen als ein Aufhören oder ein Abbrechen der stofflichen Struktur aufgefasst. Lebewesen haben nicht nur eine Lage, wie alle Dinge eine Lage haben, sondern sie haben zusätzlich eine, wie Plessner formuliert, Position. Positionalität des Lebendigen meint, Lebewesen haben zur Stelle ihres Seins eine Beziehung. Plessner treibt philosophische Anthropologie nach Darwin. Das heißt, von seinem Ansatz her geht es nicht wie bei dem Teil A der Vorlesung, den dort behandelten Autoren, um das Übergangsfeld Theologie-Anthropologie, von Gott zum Menschen. Es geht auch nicht um Naturevolution, sondern bei Plessner steht der Mensch in Relation zu anderen Erscheinungen des Lebendigen. In Relation eben zu Pflanze und zum Tier, zum Animalischen. Dazu komme ich jetzt, mein zweiter Punkt, Pflanze und Tier. Plessner zufolge gilt für Pflanzen und Tiere als Lebewesen, dass sie eben eine Position haben. Und Plessner sieht hier Steigerungen der Positionalität des Lebendigen. Sie kulminieren zwar in bestimmter Weise im Menschen, aber wenn man den Strukturbeschreibungen im Einzelnen folgt, wird deutlich, dass Plessner eine bestimmte Diskursstrategie verfolgt. Er ist nämlich bestrebt, die komplexen Strukturen in der Art eines Subsidiaritätsprinzips zu entlasten. Das heißt, gegenüber dem Tier wird die biologische Differenziertheit der Pflanze, gegenüber dem Menschen die organische Kompliziertheit des Tieres so stark gemacht, dass nur ein kleiner Kreis humaner Monopole übrig bleibt. Also, wenn Sie so wollen, es findet salopp gesagt so etwas wie eine Aufwertung des Menschen durch Preisgabe etlicher seiner irrtümlich für exzeptionell gehaltenen Fähigkeiten. Die Position von Organismen kann, das sind die beiden Strukturmuster, die Plessner weiterentwickelt, sie kann offen sein oder sie kann geschlossen sein. Offene Position, geschlossene Position, und das macht eben den Unterschied von Pflanze, offene Positionalität, und Tier, geschlossene oder zentrische Positionalität. Um das Ihnen nur kurz anschaulich zu machen, wenn Sie sich Pflanzen ansehen, so sehen Sie, dass die phänomenologisch Pflanzen ihre Flächen nach außen wenden. Stoffwechsel und Fortpflanzung geschieht ohne innere Organe, wie überhaupt ein Zentrum von Impulsen, das Empfindung oder Lernen ermöglicht, bei Pflanzen noch nicht recht entdeckt worden ist. Bei Plessner heißt es, Pflanzen haben ein unmittelbares Verhältnis zum Positionsfeld, im Unterschied zu Tieren, die ein mittelbares Verhältnis zum Positionsfeld haben. Pflanzen sind ein unselbstständiger Abschnitt des entsprechenden Lebenskreises, während Tiere ein selbstständiger Abschnitt des entsprechenden Lebenskreises sind. So die groben Formulierungen von Plessner. Vegetative Prozesse kennt natürlich auch die geschlossene Form des tierischen Körpers. Und ob ein Stoff ätzt, das kann man am Blatt einer Pflanze testen, aber auch an der Haut von Mäusen. Das Vegetative ist sozusagen im Tierischen aufgehoben. Aber die Außengewandtheit der Tiere, so Plessner, ist im Vergleich zur Pflanze mittelbar. Die Grenzflächen von Tieren sind sozusagen organisiert. Es gibt komplizierte Faltungen nach innen. Es gibt Organe, deshalb zentrische Position ist ein mittelbares Verhältnis zur Außenwelt. Organe, von denen sich eine zentrale Ganzheit abhebt, die sich bei höheren Tieren als Repräsentationsorgan zeigt. Tiere sind in ihrem Positionsfeld selbstständig, mobil und dem mittelbaren Bezug zur Umgebung entspricht bei den Tieren eine Trennung und eine Koordination von Sensorik und Motorik, etwas, was wir auf der pflanzlichen Ebene so nicht kennen. Trennung, Koordination von Sensorik und Motorik, das heißt ein verschieden großes Zögern zwischen Reiz und Reaktion. Tiere können zögern, im Unterschied zu den meisten Pflanzen, die nicht zögern können, sondern die wachsen einfach weiter, solange die Energie reicht. Aber bei Tieren kann in diesem Zögern zwischen Reiz und Reaktion kann Lernen fallen und Gedächtnis. Tiere bei Plessner besitzen das Vermögen zur Spontaneität. Sie erfassen positive Feldverhalte und im höheren Tier sind eigentlich alle Charaktere von Handlung, von Aktion ausgebildet. Plessners Tiere empfinden nicht nur Schmerz und Emotionen, sie haben auch Bewusstsein, und zwar Bewusstsein als ein positives Wissen. Tiere sind die wahren Positivisten. Sie verfügen über Intelligenz und Wahlfreiheit in der Konfrontation mit einer Sphäre von Tatobjekten, was sie beobachten können, wenn sie versuchen, irgendein Tier durch ein Wurfgeschoss zu vertreiben. Das ist intelligent im Ausweichen dieser Situation. Plessner schreibt, dass Mittel, Reiz und Reaktion bewusst einander zuzuordnen und sich die Herrschaft über Leib und Umfeld zu erringen, das ist mit der zentrischen Positionalität gegeben, der zentrischen Organisation, der tierischen Organisation. Plessner hat, wie gesagt, die Grenze zu seinem anthropologischen Thema gemacht. Organisch sind jene Körper, die Eigner ihrer Grenze sind. Das heißt in der Konsequenz, wenn man einen Moment nachdenkt, mehr Alternativen als eine offene oder eine geschlossene Form sind als Typen des Organischen strukturell gar nicht möglich. Und in der Konsequenz heißt dies, der Körper des Menschen ist tadellos tierisch. Tadellos tierisch. Nun müssen Sie wissen, dass es hier auch andere Auffassungen gibt. Man kann nämlich bei der Anthropologie des Lebewesens Mensch auch so verfahren, dass man bestimmte körperliche Varianten oder eine bestimmte Morphe, eine bestimmte Gestalt semantisch auflädt. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt, morphologische Sonderstellung des Menschen, eine breite Debatte, die es dazu gibt. Also bestimmte körperliche Elemente kann man sozusagen aufwerten und sagen, das ist etwas, was auf der körperlichen Ebene nur dem Menschen zu eigen ist. Das hat eine lange Geschichte. Zum Beispiel lässt sich der aufrechte Gang, die Bipedie, als ein auffälliges anatomisches Merkmal des Menschen herausstellen. Hier sehen Sie das in der Zeichnung. Da sind wir noch auf Bäumen hier oben, dann das Modell der Evolution der Bipedie. Zunächst hier unsere Schimpansen, die Lieblinge, und dann die Hominidation, sondern als ein besonderes Merkmal der aufrechte Gang. Das ist natürlich auch ein großes Symbol, nicht? Das aufrecht Verstehen des Menschen muss gelernt werden. Das können Sie bei jedem Kleinkind sehen und die Freude der Eltern ist groß, wenn es dann steht. Für Hegel war der aufrechte Gang sowieso das dem Menschen Eigentümliche. Und Sie wissen ja, Hegel hat immer recht, deshalb zitiere ich ihn nochmal. Also Zitat Hegel, der Mensch steht nur, insofern er stehen will. Wir fallen zusammen, so wie wir nicht mehr stehen wollen. Das Stehen ist daher die Gewohnheit des Willens zum Stehen und dann fährt er fort, ein noch freieres Verhältnis zur Außenwelt erhält der Mensch durch das Gehen. Der aufrechte Gang als morphologisches Sondermerkmal, Merkmal für die Sonderstellung des Menschen ist heute theoretisch nicht mehr so populär. Sie wissen, der moderne Mensch soll flexibel sein, aufrechter Gang ist auch nicht mehr so gefragt oder mit Ernst Bloch zu sprechen, früh krümmt sich, was ein Häkchen werden will. An Bedeutung hat in der anthropologischen Diskussion heute die vergleichsweise enorme Schädelkapazität des Menschen gewonnen. Hier sehen Sie die Angaben für Orang-Utan, Schimpanse, Gorilla und Sie sehen Homo sapiens ungefähr dreimal so viel wie unsere nächsten tierischen Verwandten. Und heute sehen ja viele Forscher im Menschengehirn das Sonderorgan, das uns von Tieren unterscheidet. Neurobiologie ist in den letzten 20 Jahren zu einem blühenden Forschungszweig geworden. Und es wäre in der Tat theoretisch auch das Einfachste, die einfachste Lösung, wenn sich herausstellte, dass die Mensch-Tier-Differenz auf ein exklusiv menschliches Sonderorgan zurückgeführt werden könnte oder auf ein sichtbares, messbares, strukturell, qualitativ verschiedenes, irgendwie ein Dingsbums im Schädel, wo man sagen kann, das haben nur wir. Wichtig ist dann eine Theorie geworden, der zufolge die morphologische, biologische Sonderstellung des Menschen daraus erwachsen sei, dass der Mensch auf den infantilen Entwicklungsstadien seiner Vorfahren stehen geblieben ist. Und für diese These gibt es ganz auffällige Befunde. Also wenn Sie sich diese Zeichnungen hier ansehen, das ist die Kopfform eines jungen Schimpansen, eines Embryos des Orang-Utans und unten die Kopfform eines älteren Schimpansen und eines erwachsenen Menschen. Wenn Sie die Kopfform des jungen Schimpansen oder des Orang-Utan-Embryos in der oberen Reihe jetzt mit dem Menschenkopf vergleichen, so ergeben sich hier größere Ähnlichkeiten als zwischen Affen und erwachsenem Tier. Schädelwölbung und geringere Entwicklung des untergesetzten Gebisses, so wie sie in Frühtalformen von Säugern typisch ist, die bleibt bei Menschen erhalten. Kurz gesagt, dem Menschen fehlt die Schnauze. Die haben wir. Ne? Das ist die Frühtalform. Das hat man weiter untersucht. Die Krümmung des embryonalen Körpers, der höheren Säugetiere streckt sich im Längenwachstum. Bei Menschen bleiben aber die fötalen Winkelrelationen erhalten. Also hier in der oberen Figur 1, da haben Sie den Schädel eines Fötus eines Hundes. Sie sehen, diese dunklen Striche sind die Winkelrelationen. Das ist der Menschenfötus. Sie sehen, der Krümmungswinkel ist hier praktisch ähnlich. Und hier haben Sie den erwachsenen Hund und den erwachsenen Menschen. Bei Menschen bleiben die fötalen Winkelrelationen erhalten. Diese Beobachtungen haben den Amsterdamer Anatomen Bolk, heißt der Bolk, B-U-L-K, das Problem der Menschwerdung jener 1926, daraus sind diese Zeichnungen entnommen. Diese Beobachtungen haben Bolk dazu gebracht, davon zu sprechen, dass sich Formeigenschaften oder Formverhältnisse, welche beim Fötus der übrigen Primaten vorübergehend sind, bei Menschen stabilisiert sind. Es müsse also, so der Gedanke, so etwas wie eine Entwicklungshemmung zum Volltier gegeben haben, eine Retardation, die sich auch in anderen Bereichen findet. Also bei Affen beginnt der Durchbruch des Milchgebisses fast unmittelbar im Anschluss an die Geburt. Menschensäuglinge, das wissen Sie, zahnen wesentlich später. Auch ist die biologische Pubertät bei Menschen erheblich retardiert. Dass wir kein Haarkleid besitzen, wäre auch etwas, das auf einen permanent gewordenen Fötalzustand bei Menschen hinweisen könnte. Und vielleicht hat ja die Tendenz zur Infantilisierung an der Universität hier auch noch einen Platz, um da nochmal dran zu erinnern. Diese Befunde haben Arnold Gehlen 1904 bis 1976, der auch neben Plessner zu den Begründern der philosophischen Anthropologie gehört, sie haben ihn dazu gebracht, die morphologische Sonderstellung des Menschen gerade aus solchen, wie er sagt, Organprimitivismen herzuleiten. Wenn es retardierte, entwicklungsgehemmte Formen beim Menschen gibt, so können diese Organmängel, das ist der Gehlensche Gedanke, unter der Leitidee des Unspezialisierten betrachtet werden. Die Plastizität, die Flexibilität menschlicher Lebensweisen, die hafte dann gerade an der quasi fötalen Unspezialisiertheit des menschlichen Körpers. So der Gedanke. Also unspezialisiert ist ja unser Gebiss. Wir haben keine langen Eckzähne zum Beispiel. Unspezialisiert sind die Hände. Wir haben keine speziellen Greifhände, Laufhände und sonstigen Hände. Die Haut hat weder Haare noch Schuppen noch Stacheln für bestimmte Zwecke, wie das bei anderen Tieren der Fall ist. Unspezialisiertheit des menschlichen Körpers als Voraussetzung seiner Plastizität, Flexibilität und die Unspezialisiertheit als ein Resultat eines stabilisierten Fötalzustands sozusagen auf der Ebene der Morphologie. Arnold Gehlen hat hier einen Gedanken aufgegriffen, der von Johann Gottfried Herder, Zeitgenosse Goethes, stammt. Der Mensch, so hat Herder gesagt, sei ein Mängelwesen, ein Mängelwesen. Lassen Sie mich Herder ein Stück weit zitieren. Das neugeborene Kind, so heißt es, äußert weder Vorstellungen noch Triebe durch Töne, wie doch jedes Tier in seiner Art. Bloß unter die Tiere gestellt ist's also, das neugeborene Kind, das verwaiseste Kind der Natur, also als von Weise, nicht? Das verwaiseste Kind der Natur. Nackt und bloß, schwach und dürftig, schüchtern und unbewaffnet. Und was die Summe seines Elends ausmacht, aller Leiterinnen des Lebens beraubt, also keine Instinkte. Mit einer so zerstreuten, geschwächten Sinnlichkeit, mit so unbestimmten, schlafenden Fähigkeiten, mit so geteilten und ermatteten Trieben geboren, offen auf tausend Bedürfnisse verwiesen, zu einem großen Kreise bestimmt. Nein, solcher Widerspruch ist nicht die Haushaltung der Natur, sagt Herder. Und dann heißt es weiter, das hebt Arnold Gehlen noch besonders hervor, für den Menschen gilt daher nach Herder, wenn man vom Tier her sieht, zunächst nur eine negative Bezeichnung. Der Charakter seiner Gattung besteht, wie Herder sagt, zunächst aus Lücken und Mängeln. Seine Sinne und Organisation sind nicht auf eins geschärft. Er hat Sinne für alles und natürlich so für jedes einzelne schwächere und stumpfere Sinne. Seine Seelenkräfte, so weiter Herder, sind über die Welt verbreitet. Keine Richtung seiner Vorstellung auf eins gerichtet, mithin kein Kunsttrieb, keine Kunstfertigkeit, keine Instinkte. Der Mensch hat also auch keine, fügt Gehlen an, keine Umwelt. Der Mensch hat keine einförmige, enge Sphäre, wo nur eine Arbeit auf ihn warte, sondern wie Herder sagt, eine Welt von Geschäften und Bestimmungen liegen um ihn. Er hat zerstreute Begierden, geteilte Aufmerksamkeit, nur stumpf witternde Sinne. Soweit Herder die Passagen, die Arnold Gehlen in diesem Buch Der Mensch, seine Natur und seine Stellung in der Welt aufgibt und die eigentlich den Kernpunkt der gehlenschen Anthropologie ausmachen. Und die Pointe der Argumentation ist, dass eben gerade diese Unspezialisiertheit, diese Organmängel es sind, die den Menschen veranlasst haben, sich durch Kulturtechnik zu vervollständigen. Kernthese: Technik, Kultur sind Vervollständigungen des Menschen als eines Mängelwesens. Und diese These eines Mängelwesens von Gehlen, die ist nun breit diskutiert. Wenn man sie konzeptionell auseinandernimmt, so hat sie eigentlich zwei Seiten. Erstens, wie eben schon gesagt, die Entwicklung aller menschlicher Kultur, insbesondere die Technikentwicklung, wird als Kompensation des Mangels gedeutet. Menschliche Technik, das ist Organersatz, Organentlastung, Organverstärkung. Technik wird sozusagen zu einem Körperteil des Menschen. Da finden Sie in der gehlenschen Anthropologie eine ganze Theorie der Technik, die ja für menschliche Lebensformen, wie Sie wissen, elementar ist. Ganz abgesehen davon, ob sich Affen Termitenangeln basteln können und rausangeln, das können sie sicherlich auch, aber sie sind nicht in dem Maße angewiesen auf technisches Handeln wie wir. Zu diesem Streit um diese Techniktheorie möchte ich Sie doch hinweisen auf einen wunderschönen Aufsatz von Heinrich Popitz, der sich mit Gehlen sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Der Aufsatz heißt »Technisches Handeln mit der Hand«. Mit der Hand zur Anthropologie der Werkzeugtechnik in dem Sammelband »Der Aufbruch zur artifiziellen Gesellschaft«. Ein wunderschöner Text, wo Sie auf diese Problematik, in dieser Problematik sich klug machen können. Ich will das jetzt nicht weiter fortführen, die Techniktheorie, Sie nur darauf hinweisen, dass da etwas liegt, wenn Sie etwas brauchen. In dieser Vorlesung will ich die zweite Seite der Mängelwesen-These von Gehlen akzentuieren, die nun besagt, die extreme Unspezialisiertheit, die im Vergleich neugeborener Menschenkinder mit anderen neugeborenen Säugetieren unmittelbar ins Auge fällt, hat zur Folge, dass alles Lebensnotwendige im Selbstaufbau des Individuums stattfinden muss. Also so sehr auch Mutter und der Vater helfen, das frühgeborene, zu frühgeborene Menschenwesen auf die Beine zu bringen, das Menschenwesen muss seine hilflose und ungedeckte Verfassung selbsttätig durchsetzungsfähig machen. Und dieser Selbstaufbau, das ist ein komplexes Geschehen, von dem ich Ihnen nur längs der gehlenschen Argumentation einige Stücke vorstellen möchte. Und damit komme ich zu dem Punkt 4, der heißt, wie gesagt, sensomotorischer und lautlicher Selbstaufbau. So. Einen Moment. Da haben wir es. Ja, ich habe nämlich eine Minute alt ist dieses neugeborene Lebewesen. Hegel sagt mal, im Schreien des Kindes drückt sich aus, dass der Geist gegen die Materie steht. Also, wenn bei Menschen genetisch fixierte Verhaltensprogramme reduziert sind und die Kinder von der Fötalentwicklung her, wie ich versucht habe, Ihnen klarzumachen, zu früh geboren werden, so muss eben alles gelernt werden. Eine Minute alter Säugling, und das fängt eben bei der Wahrnehmung an. Die Wahrnehmung erfolgt über spezialisierte Nervenzellen, den Rezeptoren oder Sinneszellen, die die Sinnesorgane funktionsfähig machen. Damit beschäftigt sich heute Neurophysiologie. Neugeborene sehen noch nicht viel. Am liebsten große, rote Scheiben, runde Scheiben. Wie immer bei einzelnen Lebewesen nun die Nervenzellen aufgebaut und verschaltet sind, die Forschungen zur taktilen Wahrnehmung, Reiz und Reaktion, zur optisch-akustischen Mustererkennung etc., das ist inzwischen für den Nichtfachmann kaum übersehbar. Aber diese Forschungen gehen im Prinzip davon aus, dass im wahrnehmenden Organismus, speziell im Nervensystem, Muster vorhanden sind, verstärkt werden, ausgebildet werden, die wie strukturierte Filter oder Siebe Umwelteindrücke selektieren. Je komplexer die Lebewesen, umso komplexer die Siebe und Netze der Verschaltung. Für den Säugling liegen entsprechend dieser Mangel-Selbstaufbau-These nur wenige Wahrnehmungsmuster überhaupt fest. Die roten Kreise hatte ich ihn genannt. Die Umwelt ist nicht selektiv wahrnehmbar, sondern sie ist, wie Gehlen schreibt, ein unendliches Überraschungsfeld. Ein Überraschungsfeld, das theoretisch und praktisch umgearbeitet werden muss. Und diese Umarbeitung erfolgt, indem elementare Kreisprozesse der Informationsverarbeitung in Gang gesetzt werden. Das ist 1940 diese Idee der Kreisprozesse. Gehlen war immer sehr stolz, dass er eigentlich vor den Konferenzen, in denen die Kybernetik in den USA entwickelt worden, diesen Gedanken des kybernetischen Kreisprozesses eigentlich schon in der Entwicklung des Kindes gefasst hatte. Also ich will einige dieser Kreisprozesse Ihnen kurz durchgehen. Also der Kreisprozess Sehsinn und Tastsinn. Zum Selbstaufbau gehört elementar, dass aus dem Überraschungsfeld eine strukturierte Sehwelt entsteht, deren taktile Qualitäten zugeordnet werden können. Und das muss gelernt werden. Wasser nass, Feuer heiß, Messer scharf, aber auch die Wärme des anderen Körpers, seine Ruhe und Bewegung. Und das geht über den Kreisprozess von Sehen und Tasten. Und parallel zu diesem Kreisprozess müssen die Kreisprozesse der Bewegungsbeherrschung in Gang kommen. Es muss viel geübt werden, bis Säuglinge es überhaupt schaffen, den Finger erfolgreich in den Mund zu stecken. Das dauert. Häufig geht es am Anfang daneben oder da, oder sie gehen ins Auge rein und schreien und so. Es dauert es. Es ist auch schwierig, es zu schaffen, die Füße zu ergreifen. Und spät kommt dann auch die bittere Einsicht, dass es zwischen den Schulterblättern Stellen gibt, die wir mit den eigenen Händen niemals erreichen werden in unserem Leben. Und vielleicht ist es ein Gipfel des Selbstgefühls der eigenen Tätigkeit, wenn der nächste Kreisprozess, nämlich die Auge-Hand-Koordination, erreicht ist, der dritte Kreisprozess. Sehen und das Gesehene ergreifen, Auge-Hand, mögen es nun, was weiß ich, das dargebotene Spielzeug sein oder die entdeckten Streichhölzer oder vielleicht auch die erblickten Sterne, wo man vergeblich hingreift. Sehsinn, Tastsinn, Bewegungsbeherrschung, Auge-Hand-Koordination und schließlich ineinander mit diesen drei elementaren Prozessen das Laut- und Hörsystem. Das geht jetzt alles etwas schnell, bei Gehlen ist das minutiös über Seiten ausgeführt. Laut- und Hörsystem, Gehlen nennt es schon Sprechhörsystem, obwohl der Übergang von der Lautbildung zur Sprache zu den dornigsten Theorie-Empirie-Feldern gehört, die wir im Bereich elementarer Prozesse des Selbstaufbaus kennen. Vielleicht lese ich Ihnen einfach ein Stück Gehlen vor, dass Sie einen Eindruck bekommen, wie er die Dinge entwickelt, also zum Laut-Hörsystem. Ich zitiere: Bekanntlich gehört die lallende Ausbildung und Einübung bedeutungsloser Artikulationsfolgen zu den Leistungen schon des 2 bis 3 Monate alten Säuglings, der so einen Könnenschatz an Lautfähigkeit anlegt, den er erst später richtig einzusetzen lernt. Die Grundtatsache dieses Sprechhörsystems ist die doppelte Gegebenheit des Lautes, der ebenso motorischer Vollzug des Sprechwerkzeuges wie selbstgehörter, zurückgegebener Klang ist. Eigenartiges Phänomen. Wir sind Produzenten, wenn wir sprechen, wir sind Produzenten von Lauten, aber gleichzeitig Konsumenten, denn es geht ja wieder in unser Ohr rein. Wir hören uns selber sprechen. Wir verhalten uns, so geht es weiter, wir verhalten uns zu dem selbstproduzierten Laut gegenüber sowohl aktiv, ihn eben artikulierend, wie passiv, nämlich das Produkt unserer Tätigkeit fällt mühelos in das Ohr zurück. Hier ist die Fähigkeit entfremdender Eigentätigkeit, das ist eine Formel, mit der Gehlen diese elementaren Prozesse immer wieder belegt, so auffallend wie sonst nur noch im Tastsystem der Hand, das ebenso die aktiv-passive Doppelgegebenheit zeigt. Denn auch hier treten dauernd im Vollzug unserer Handbewegungen Tastbewegungen auf. Und wenn Sie etwas betasten, dann spüren Sie das, was Sie betasten, aber Sie spüren natürlich zugleich Ihren eigenen Körper. Das meint er mit aktiv-passiver Doppelgegebenheit. In beiden Sinneskreisen, so fährt er fort, werden unsere Bewegungen ganz unmittelbar sensorisch reflektiert. Sie geben im höchsten Maße das Gefühl entfremdeter Selbsttätigkeit, die sich an ihren sinnlichen Rückwirkungen und Begleitungen immer weiter treibt. Sobald die Hand des Menschen frei beweglich wird, ist sie ein solcher fast selbstständiger Mechanismus, denn jeder Tasteindruck reizt zum Nachfassen, wodurch wieder neue Tasteindrücke entwickelt werden. Das Kind übt in der Zeit noch bedeutungsleeren Lallens gleichzeitig sein Ohr und seine Sprachmotorik, die zustande gekommenen Laute hören und wieder nachbilden, in den notwendig dabei unterlaufenden Abweichungen der Sprachbewegung und Tonqualität sich ergehen, das gehört zu den wichtigsten Teilen der selbstempfundenen Eigentätigkeit, die sich selbst entwickelt und ihre Möglichkeiten durchspielt, soweit Gehlen. In diesen sensomotorischen Kreisprozessen und im Lauthörsystem bilden sich im Selbstaufbau durch wiederholte Praxen das, was man Gewohnheiten nennt. Gewohnheiten, eine zentrale Kategorie bei Gehlen. Der Mensch, sagt er, hat die Gewohnheit, Gewohnheiten anzunehmen. Das können Sie an sich jeden Tag beobachten. Gesehenes, Gehörtes, Ertastetes wird vertraut und von Unvertrautem und Neuem geschieden. Und ebenso bildet sich durch Wiederholung und Gewohnheit bilden sich Bewegungsgestalten heraus. Der feste Griff um einen Stein oder das vorsichtige Halten eines gefangenen Insekts. In diese Sinnesvertrautheiten und Bewegungsgestalten können sich dann, so gehen auch schon intellektuelle Kategorien einlagern. Wenn Sie wollen, philosophische Kategorien. In der Seh- und Tastkooperation verankert sich die Kategorie des objektiven Seins, des So-Seins der Dinge. Das bindet er an diesen elementaren Kreisprozess, So-Sein. Dass Dinge so sind, so ist das, so. Ne? Oder die Ontologie hängt am Tastsinn. Vorhandenheitsrealismus, sagen manche Philosophen auch dazu. In der Bewegungsbeherrschung, da lagert sich die Kategorie Ursprung ein. Der Ursprung einer Handlung, der Ursprung, dass wir denken können, etwas hat einen Ursprung, das lagert sich in die Bewegungsbeherrschung ein. In die Auge-Hand-Koordination kann sich die Kategorie subjektiver Handlungsführung, also des Willens, einlagern. Und in das Laut-Hörsystem kann sich die Differenz von Ego und Alter einlagern, wenn entdeckt wird, wie der eigene Laut, den ich von mir gebe, und der Laut der Mutter oder des Vaters in dasselbe Ohr eindringen und zu Wiederholungen reizen. Und dieser Wiederholungsreiz kann die Grundlage für eine vorgreifende Fantasie sein, eine Erwartung, dass jetzt, nachdem diese laute Töne, diese Akustik gefallen ist, jetzt kommt etwas, etwa die Erwartung kommunikativer Reziprozität, die zu dann Erfüllungserlebnissen oder Vermissungserlebnissen führen kann. Man ruft, es kommt keine Antwort. Und so wiederum weitere Kreisläufe motiviert. Wenn Sie Gehlens Der Mensch lesen, so finden Sie darin die Tendenz ausgearbeitet, den Selbstaufbau gleichsam minutiös Schritt für Schritt aus der morphologischen Sonderstellung des Menschen in der Natur heraus aufzubauen, der Sonderstellung eben eines Mängelwesens mit unspezialisierten Organen. Das ist gleichsam ein gradualistisches Verfahren, in das sich sehr gut Vergleiche zu anderen Lebewesen einbauen lassen, sodass sich häufig beim Lesen der Eindruck verstärkt, Gehlen verfolge mit seiner Version philosophischer Anthropologie eigentlich ein biologistisches oder naturalistisches Programm. Man muss dazu sagen, ich denke, er kann sich das leisten, weil er mit der Mangel-Selbstaufbau-These für jedes Lebewesen eine ontogenetische soziokulturelle Nulllage plausibel macht. Das ist eine Formulierung meines Kollegen Dux. Jedes Baby wird, ob in der Steinzeit oder heute in Freiburg oder morgen in Grönland, immer mit derselben soziokulturellen Nulllage kommt es auf die Welt und muss alles selbst aufbauen. Wenn man nun diese Mängeltheorie nicht mitmacht und den Menschen in biologischer Sicht als ein Volltier anerkennt, dann stellt sich die Körperleitfrage ganz anders. Und das möchte ich anschließend jetzt mit Helmut Plessners, zu dem ich zurückgehe, Formel von der exzentrischen Position verdeutlichen. Exzentrische Position, da steckt Position drin, Positionalität des Lebendigen. Ich hatte ja bereits ausgeführt, dass Plessner aus den möglichen morphologischen Eigenheiten des Menschen keine Sonderstellung herausliest. Vertritt die These, dass sich damit mit morphologischen Besonderheiten die Situation des Menschen nicht erhellen lässt. Der Körper des Menschen ist von der Struktur her der Körper eines Lebewesens mit zentrischer Positionalität. Und die organischen Varianten zwischen Mensch und Tier, sie sind so einzustufen wie die organischen Varianten innerhalb von Tierarten. Die Gehlensche These vom Menschen als einem biologischen Mängelwesen hat Plessner stets zurückgewiesen und gesagt, wir sind keine biologischen Invaliden. 20er Jahre, da sind noch die Kriegsversehrten des Ersten Weltkriegs da. Nicht? Wir sind keine biologischen Invaliden, die erst mit Kultur zu Volltieren werden. Und Plessner hat auch alle Versuche abgelehnt, nun die Großhirnrinde zum nicht-tierischen, rein menschlichen Sonderorgan zu promovieren. Die Biologie des Menschen ist tierisch, und Menschen können intelligent auf der Basis positiven Wissens handeln, weil sie eben tierisch organisiert sind. Das kann jedes Wolfsrudel auch. Und über den selbstständigen tierischen Pragmatismus, den Aktionismus der Tiere, verfügt der Mensch ebenso, wie er an unselbstständige vegetative Systeme, die eben ätzende Reinigungsmittel nicht vertragen, genauso gebunden ist wie andere Tiere auch. Nun hat Helmut Plessner das eminent Menschliche im Mensch-Tier-Vergleich, für das es ja eine Unmasse von Katalogen gibt. Er hat das, wie soll man sagen, sehr bescheiden und unverschämt stolz zugleich definiert. Seine These lautet, dem Tier fehlt der Sinn fürs Negative. Dem Tier fehlt der Sinn fürs Negative. Darum hat es nur Intelligenz. Aber es partizipiert nicht an Dimensionen, die abwesend sind. Das Tier hat keine Anschauung von dem, was nicht ist. Also, wenn es denn ein Privileg sein soll, so ist es Plessner zufolge dies, dass Menschen sich Dinge vorstellen können, die es gar nicht gibt. Menschen können ein utopisches und negatives Verhältnis zum Positionsfeld haben. Sie können etwa nach Dingen suchen, die sie sich ausgedacht haben. Sie können Götter basteln, sie können irgendwelche Hinterwelten erfinden und sie können auch ein randvolles Dasein für leer erklären. In positiven Angelegenheiten haben wir keine großartigen Privilegien dem Tier voraus. Anders gesagt, die Gans, die der Fuchs gestohlen hat, können wir auch nur zwischen die Zähne nehmen, wenn man für den Moment mal von Küchentechnik, Geschirr und Tischsitten absieht. Exklusiv menschlich ist, dass wir eben aus unserer Haut fahren können, buchstäblich, und von einem gar nicht existierenden Ort aus zu uns sprechen. Oder wir können den Standpunkt eines anderen einnehmen, was ja eigentlich gar nicht geht. Und das nennt Plessner exzentrische Möglichkeiten. Deshalb exzentrische Position Menschen. Also alle Lebewesen haben eine Position, Pflanze, Tier, Mensch haben eine Position. An organischen Dingen haben nur eine Lage. Pflanzen haben eine offene Form, Tiere eine zentrische, eine geschlossene Form. Das ist eine zentrische Positionalität. Und exzentrische, das Ex davor ist sozusagen die Besonderheit des Menschen, sich Dinge vorstellen zu können, die es überhaupt nicht gibt, das Negative. Und diese exzentrischen Möglichkeiten, eben negativ und utopisch zu sein, implizieren, so Plessner, eigentlich die volle Einsicht, die volle Reflexivität in die Situation des Lebewesens als ein grenzrealisierendes Ding. Menschen können, wie man so sagt, hinter sich kommen. Sie können übrigens auch ihre Grenzen vorab definieren, Grenzen definieren und müssen nicht ständig gegen die Wände laufen, um zu merken, da komme ich nicht durch. Die tierischen Dimensionen sind dem Menschen nicht völlig verschlossen. Auch wir nehmen die Umwelt frontal, positiv und aktionsrelevant wahr, aber ebenso exzentrisch, wenn wir zwischen Wesen und Erscheinung einer Sache, zwischen Struktur und Effekt unterscheiden. Man kann dieses Gespräch zwischen Gehlen und Plessner über den Unterschied von Mensch und Tier, die morphologische Sonderstellung oder wie diese Differenz zu bestimmen ist, man kann die dialogisieren zu einem Gespräch und dann könnte man die beiden Kernformulierungen so gegeneinander stellen und sagen, bei Gehlen heißt es, im Vergleich zum Tier ist der Mensch ein Mängelwesen. Nein, würde Plessner sagen, dem Tier fehlt der Sinn fürs Negative. Das ist, wir merken, es geht ja in beiden zentralen Definitionen um etwas Abwesendes. Also ein ganz gewichtiges Nicht, ein Nein, gehört in die Anthropologie. Ein anderer Autor, Max Scheler, hat einmal gesagt, der Mensch ist ein Nein-Sagen-Könner. Oder fügt hinzu, der ewige Protestant. Der Mensch ist der ewige Protestant. Aber dieses Nicht ist bei Gehlen und Plessner verschieden perspektiviert, sodass man lange streiten kann zwischen den beiden. Und nun haben wir auch die dritte Dimension jetzt fertig, der Positionalität des Lebendigen. Also, Sie erinnern sich, offene, geschlossene Form, zentrisch, und die dritte, das wäre die exzentrische Positionalität des Menschen. Also, Negativität und Utopie, Nichtigkeit und Transzendenz, das sind Plessner zufolge, ist das Einzige, was wir dem Tier voraus haben. Pointiert könnte man fast sagen, Menschen haben dem Tier das Nichts voraus, das Nichts. Aber, meine Damen und Herren, eigenartigerweise ist dieses Nichts und Nirgendwo und Nirgendwann sind Negativität und Utopie recht wirksame Methoden der Brechung aller möglichen Annahmen der Kohärenz oder des Monismus kosmologischer und biologischer Evolution. Das meine ich, dass die philosophische Anthropologie eine Tendenz hat, die Brechung in der Naturevolution aufzuzeigen, und das liegt an unserem Vermögen zur Negativität. Die exzentrische Position, das heißt die Einnahme eines Blickpunkts außerhalb ist das Vermögen, Negativität und Utopie bis in die elementaren Strukturen des Selbstaufbaus und die Gegebenheiten der Positionalität zu versenken. Man kann sagen, Exzentrizität bricht die zentrische Positionalität, aber ohne sie verschwinden zu lassen. Auch wenn wir uns vorstellen, woanders zu sein, wir bleiben ein tadelloses Volltier. Der Mensch, so hat es einer mal gesagt, an der Vorstellung eines Kreises, der Vollständigkeit der Natur. Und dann hat er, wenn ich das jetzt an der Tafel mache, Homogenität der Natur, und dann hat er den Menschen bezeichnet durch einen Riss. Und wenn man diesen Riss da reinmacht, kommt ein Kuh heraus, was so viel heißt wie Qual, Qualität, Qualm, Quell, und Sie können noch andere Kuhs da rangehen. Das ist sozusagen ein Emblem, das finden Sie bei dem Theosophen Jakob Böhme in der frühen Neuzeit. Ja, soweit jetzt erstmal zu Plessner. Ich mache dann die exzentrische Positionalität nach der Pause weiter und gehe dazu auf das Handout ein, was ich verteilt habe. Jetzt machen wir erstmal 10 Minuten Pause. Komm.